darf euch heute den Predigttext vorlesen. Dieser befindet sich in Römer 9, 1 bis 18. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein, für meine Brüder, die meinen Stammesverwandten sind nach dem Fleisch. Die Israeliten sind denen, die Kinderschaft gehört und die Herrlichkeit, der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißung, denen auch die Väter gehören. Und aus denen Christus herkommt, nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei, denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder, sondern nur, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Das heißt, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht, um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen unserem Vater Isaak schwanger wurde. Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenen zu ihr gesagt. Der Ältere soll dienstbar werden, dem Jüngeren. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei fern. Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandens Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will.
Ja, lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen, das lebendig ist, das nicht leer zurückkommt, das alle Macht hat, Herr Jesus, dieses Wunder in unserem Leben zu bewirken, ja, dass Veränderung geschieht, dass wir dich besser kennenlernen, dass wir dich lieben lernen. So beten wir jetzt, Herr, dass die Predigt dazu dient, dass wir dich mehr lieben, dass wir dich besser kennenlernen, dass das Evangelium von dir, Herr Jesus, wirklich auch unser Leben und unser Herz verändert. Danke, Herr, dir, dass du das gerade an Pfingsten auch verheißen hast, dass du, Herr Jesus, selbst in unserem Leben wirken möchtest, es verändern möchtest, leiten möchtest, es vollständig machen möchtest. Und so bitten wir jetzt, Herr, dass du redest, schenk du uns offene Ohren und offene Herzen. Dir sei Dank. Amen. Ja, wer schon an dem Text wahrscheinlich festgestellt hat, ist das kein klassischer Pfingstpredigttext. Das hat damit zu tun, dass heute eine neue Reihe in unserer Gemeinde über den Römerbrief beginnen soll. Aber nichtsdestotrotz sind wir auf das Wirken des Heiligen Geistes heute genauso bei diesem Text angewiesen wie bei jedem anderen. Und der Römerbrief ist ja ein sehr besonderer Brief. Und das soll uns jetzt die nächsten 3 Monate als Gemeinde begleiten. Das heute soll der Startpunkt sein. Schwerpunktmäßig geht es in den nächsten 3 Monaten um die Kapitel 9 bis 16, also eigentlich die letzte Hälfte vom Römerbrief. Genau vor 500 Jahren hat Martin Luther zum Römerbrief geschrieben, diese Epistel, also dieser Brief, ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauterste Evangelium, also das reinste Evangelium eigentlich. Sie ist wohl würdig und wert, dass sie ein Christenmensch nicht nur von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern dass er auch täglich damit als mit täglichem Brot der Seele umgehe. Denn sie kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen und betrachtet werden. Je mehr sie behandelt wird, umso köstlicher wird sie und schmeckt sie. Sie ist bisher mit Deutungen und mancherlei Geschwätz böse verfinstert worden, während sie doch an sich ein helles Licht ist und vollkommen genügt, um die ganze Schrift zu erleuchten. Also ich möchte euch ermutigen, wahrscheinlich schafft es nicht, wie Martin Luther uns das hier vorschlägt, den ganzen Brief auswendig zu lernen. Es ist möglich. Aber ich dachte vielleicht als zwei Anregungen, was ihr die nächsten 3 Monate machen könntet, um das noch ein bisschen fruchtbarer auch für eure eigenen Glauben und Nachfolge werden zu lassen, die Predigtreihe über den Römerbrief. Ich habe mir gedacht, man könnte zum Beispiel aus jedem Kapitel einen Vers sich rausnehmen und den auswendig lernen. Dann hätte man nach 3 Monaten wie viele Verse? 16, genau. 16 Verse. Oder man sagt, ja, ich will den ganzen Römerbrief besser kennenlernen, dann könnte man jedes, also auf jeden Fall durchlesen und vielleicht jedes Kapitel für sich zusammenfassen, eigenen Worten. Um was geht es in Römer 1, um was geht es in Römer 2 und was und so weiter und so fort. Ich glaube, dann wird auch die Predigt, die hier dann jeden Sonntag gehalten wird, für euch vielleicht auch mehr Sinn machen und vielleicht auch eine ganz fruchtbare Reise dann durch den Römerbrief. Draußen habe ich noch auf dem Tisch, wer das mal beim Rausgehen mitnehmen möchte, einen Bibelleseplan hingelegt, weil einige ja mich angesprochen haben nach der letzten Predigt, sie würden gern mehr in der Bibel lesen, aber wissen nicht wie. Und so ein Bibelleseplan ist da vielleicht eine hilfreiche Möglichkeit. Da kann man dann auch den Fortschritt sehen, wenn man es dann immer wieder abhaken kann. Genau, da dürft ihr euch bedienen, so viel da sind. Ja, Jonas, du hattest die schwierige Aufgabe, diesen schwierigen Text vorzulesen. Man hat es gemerkt, das ist wahrscheinlich ein Text in der Bibel, der wo bei euch wahrscheinlich nicht so viel Anstreichungen und Bemerkungen hat, wie vielleicht andere Texte. Das liegt daran, dass Römer 9 bis 11 eigentlich so zwischen in der Mitte vom Römerbrief so eine eigene Thematik eigentlich ein bisschen entfaltet. Und der Petrus, der war der Jünger der ersten Stunde, war Augenzeuge von Jesus und war später auch Mitmissionar, Kollege von Paulus, der schreibt Folgendes. Im 2. Petrus 3, Vers 15. Die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. Also so steht es da drin und ich denke, da können wir dem Petrus beipflichten. Nicht immer alles erschließt sich auf den ersten Blick. Und es liegt auch daran, dass Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief bisschen kontroverse Themen behandelt. Also zum einen Israel, das Volk Israel, die Erwählung, die Verwerfung, die Beziehung zur Gemeinde und Endzeit, was passiert in der Endzeit mit Israel und so weiter. Und das wird ja auch sehr kontrovers oft behandelt. Das andere Thema ist natürlich die Erwählung. Calvinismus hat vielleicht der ein oder andere schon gehört und Römer 9 ist so ein bisschen eines der grundlegenden Kapitel, wo der Calvinismus seine Erwählungslehre auch mit erklärt. Und deswegen hat es bei uns natürlich schon, wenn wir das lesen, und dann der eine oder andere Vers, da klingelt es dann, was heißt jetzt das und was bedeutet das? Aber ich möchte gar nicht so genau darauf eingehen heute, sondern ich möchte noch ein längeres Zitat an den Beginn stellen. Von Spurgeon, einem großen Prediger im 19. Jahrhundert, der schreibt, glauben Sie nicht einen Augenblick lang, dass ich so tue, als könnte ich die großen Geheimnisse der Erwählung gründlich erhellen. Es gibt einige Männer, die behaupten, alles über diese Angelegenheit zu wissen. Sie wickeln es so leicht um den Finger, als wäre es eine alltägliche Sache. Aber verlassen Sie sich darauf, dass derjenige, der glaubt, alles über dieses Geheimnis zu wissen, nur sehr wenig weiß. Wer tief taucht, findet in der untersten Tiefe, zu der er gelangen kann, eine noch tiefere Tiefe. Tatsache ist, dass um die großen Fragen über die Verantwortung des Menschen, den freien Willen und die Erwählung immer und immer wieder gekämpft wurde. Und diese Fragen auf 10.000 verschiedene Arten beantwortet wurden. Mit dem Ergebnis, dass wir heute genauso viel darüber wissen wie zu Beginn. Die Wahrheit ist, dass weder Sie noch ich das Recht haben, mehr über die Erwählung wissen zu wollen, als das, was Gott uns sagt. Das ist genug für uns. Wenn es sich für uns lohnen würde, mehr zu wissen, dann hätte Gott mehr offenbart. Ja, dem möchte ich mich anschließen. Auch ich werde jetzt wahrscheinlich in dieser Predigt nicht alle Fragen beantworten können und die eine oder andere Sache wird unbeantwortet bleiben. Aber ich hoffe, dass das, was auch Martin Luther gesagt hat, dieses helle Licht, dass die Predigt dazu dient, dass wir ein paar von diesen Lichtstrahlen vom Evangelium in diesem Abschnitt auch entdecken und auch für unseren eigenen Glauben mitnehmen können. Und dass der ein oder andere vielleicht auch einen gewissen Hunger und Appetit bekommt, den Römerbrief noch mehr zu studieren. Zum Schluss noch Römer 11 endet, also dieses schwierige Abschnitt, ja, der nicht einfach ist, der endet eigentlich mit einem ganz interessanten Hinweis von Paulus selbst. 11, Vers 33. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Also, wir können nicht alles auflösen, wir werden nicht für jede Frage eine Antwort finden, aber der Glaube ist auch keine Raketentechnik. Also Gott hat es so eingerichtet, dass wir das auch verstehen können, was wir verstehen sollen. Und wir dürfen auch wachsen in der Erkenntnis. Das sagt uns das Wort Gottes auch immer wieder. Unser Plan für heute Morgen, wir schauen uns erst die ersten 5 Verse an. Das ist eine Art Einleitung. Und dann gehen wir die restlichen Texte von 6 bis 18 durch, machen einzelne Beobachtungen und am Ende fügen wir die hoffentlich zu einem Bild zusammen. Das ist der Plan. Der erste Abschnitt, Vers 1 bis 5, Römer 9, 1 bis 5, ihr dürft eure Bibel aufschlagen, wer eine dabei hat, ist überschrieben, verflucht und getrennt von Christus. Die Überschrift von dem ersten Teil, 1 bis 5, verflucht und getrennt von Christus. Paulus beginnt seine Ausführungen hier in Vers 1 mit einer wichtigen Feststellung. Er sagt, ich spreche die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, und der Heilige Geist bezeugt mir ein reines Gewissen. Jetzt ist die Frage, warum stellt es Paulus gleich am Anfang? Sagt, ich lüge nicht, ich spreche die Wahrheit. Also warum ist ihm das so wichtig, gleich zu Eingang? Und wer möchte Paulus einen Lügner nennen? Das muss man sich überlegen. In Vers 2 dann schreibt Paulus, er hat große Traurigkeit und Schmerzen ohne Ende in seinem Herzen. Er wäre lieber selbst verflucht und von Christus getrennt anstelle seiner geliebten jüdischen Verwandten. Und dann zählt er in Vers 4 bis 5 alle Vorzüge der Israeliten auf. Ihnen gehört die Gotteskindschaft, die Herrlichkeit, also die Gegenwart Gottes, die Bundesschlüsse, das Gesetz, also auch der den Willen Gottes eigentlich repräsentiert, der Gottesdienst, die waren die auserwählten Priester, die Gott anbeten und mit Gott in Beziehung treten sollten. Und die Verheißungen, die Erzväter und zum Schluss sogar der Messias, der Christus, war jüdisch, kommt von den Juden her. Und all diese Aufzählung, wenn man sich das mal so anschaut, eine hervorragende Stellung, voller Privilegien, wie kein anderes Volk auf der ganzen Erde, von diesen zigtausenden Völkern, war allein Israel in dieser außerordentlich gehobenen Stellung. Und trotzdem sagt Paulus nun hier, verflucht und von Christus getrennt. Wie passt das jetzt zusammen? Ein Kapitel vorher in Römer 8 sagt Paulus nämlich in Vers 34, wer will verdammen? In Vers 35, wer will uns scheiden? In Vers 39, nichts kann uns scheiden. Das hat er ein Kapitel vorher gesagt. Und jetzt sagt er, verflucht und getrennt, geschieden von Christus. Also, was war passiert? Warum ist Paulus dermaßen verzweifelt über die geistige Situation von Israel? Da müssen wir in andere Stellen nochmal reingucken, zum Beispiel Matthäus 8, Vers 11 bis 12. Aber ich sage euch, Jesus spricht hier, viele werden kommen von Osten und von Westen, und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs, die Israeliten, werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Oder Johannes 1, Vers 11. Er, also Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen, also wieder die Israeliten, nahmen ihn nicht auf. Matthäus 21, Vers 42. Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute, wer waren die Bauleute, die Israeliten, verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben, das seine Früchte bringt. Paulus sieht also folgende Tragik in der Geschichte Israels. Das von Gott erwählte Volk Israel, die Kinder des Reiches, die Bauleute, haben den Messias Jesus Christus verworfen. Sie haben Jesus nicht angenommen, die gute Nachricht haben sie ungläubig abgelehnt und noch mehr. In Johannes 8, 37 gibt es eine größere Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Juden mal wieder. Und die Juden antworten ihm, die Israeliten, sie antworten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Was war Abrahams Werk? Auch Römerbrief, Kapitel 4, der Glaube. Der Glaube war das, was Abraham zur Gerechtigkeit hinzugefügt wurde. Also, wenn die Juden beziehen sich als Abraham, als ihren Vater, haben aber keinen Glaube und Jesus sagt, dann seid ihr eigentlich keine richtigen Juden. Nur die richtigen Juden, die gläubigen Juden, das sind auch Abrahams Kinder. Ihnen fehlen die Werke von Abraham, der Glaube. Und deswegen trifft auch Römer 8 auf sie nicht zu, weil die Stellen, die ich vorher angeführt habe, die haben noch einen Zusatz. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das bedeutet, wer nicht in Christus ist, der ist getrennt von Christus. Und wer getrennt von Christus ist, der ist auch geschieden von allen Segnungen und Privilegien, die in Christus Jesus sind. Wer Jesus nicht hat, so sagt Gottes Wort, der ist verflucht und von Christus getrennt. In anderen Worten, ohne rettenden Glauben an Jesus ist jeder Mensch verloren, ob Jude oder Heide. In Römer 3, Vers 9 bringt es Paulus auf den Punkt nochmal. Er sagt, was sagen wir denn nun? Römer 3, Vers 9. Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Nun verstehen wir, warum Paulus derart traurig und verzweifelt über die Situation von Israel war. Dass er sagt, er, der eigentlich in anderen Stellen sagt, er sei fröhlich ohne Unterlass, sagt hier, ich habe Traurigkeit ohne Unterlass in meinem Herzen. Das bewegte ihn und für Paulus gab es nichts Wichtigeres, als alle Menschen, Juden wie Heiden, mit Jesus bekannt zu machen. Und somit wird Paulus Herzensanliegen auch für uns heute, wie ich meine, ein ganz schöner Anstoß für unseren eigenen Glauben. Verspüren wir dann eine solche große Traurigkeit und Schmerzen ohne Ende in unserem Herzen über die verlorenen Menschen, die um uns herum sind? Werden wir berührt von der Verlorenheit in dieser Welt? Was treibt unser Herz wirklich um? Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wären wir bereit, wie Paulus, unser Leben für jemand anderen hinzugeben? Wie Paulus oder Mose, der auch nach dem goldenen Kalb gebetet hat. Also, wenn du nicht ihnen die Schuld vergibst, dann tilge mich anstelle von ihnen aus dem Buch, das du geschrieben hast. Und Paulus hier nur mit anderen Worten. Von der Missionarin Amy Carmichael aus Indien wird mal eine Begebenheit berichtet, die heißt, während ihrer Tätigkeit in Indien, da hat sie einen Brief bekommen von einer jungen Frau, die wollte von ihr wissen, die hat überlegt, in die Mission zu gehen und fragte, was macht das Missionarsleben aus? Amy schrieb zurück, Das Missionarsleben ist einfach eine Möglichkeit zu sterben. The missionary life is simply a chance to die. Oder Hudson Taylor: Wenn ich 1000 englische Pfund hätte, sollte China sie haben. Wenn ich 1000 Leben hätte, sollte China sie haben. Nein, nicht China, sondern Christus. Können wir zu viel für ihn tun? Können wir genug für einen so kostbaren Erlöser tun? Oder Jim Elliot betete: Gott, ich bitte dich, entzünde diesen nutzlosen Reisig meines Lebens, damit ich für dich brenne. Verzehre mein Leben, mein Gott, denn es gehört dir. Wer traut sich so zu beten? Wer traut sich so zu glauben? Ich befürchte, wir sind dermaßen mit unserem nächsten Urlaub manchmal beschäftigt und belegt und besetzt. Unsere Zeit, die wird von Hobbys aufgefressen. Unser ganzes Geld und Energie fließt in unsere Welt, wie wir die so schön, so annehmlich und so toll und up-to-date machen können, wie wir nur können. Aber wo sind heute die Amy Carmichaels und wo sind heute die Jim Elliots? Es ist derselbe Gott und es ist dieselbe Not. Das ist nicht irgendwie zwei verschiedene Welten, von denen die Menschen hier sprechen. Liebe Freunde, wir brauchen dieses Verlangen, von dem Paulus hier schreibt. Ein Verlangen danach, dass die Menschen, die noch unter dem Fluch der Sünde leben, die getrennt von Christus sind und auch sterben werden und verloren gehen werden. Wir brauchen dieses Verlangen, dass auch sie die gute Nachricht hören, dass auch sie in Christus sind, dass auch sie Hoffnung und neues Leben empfangen können. Und das kann nur Christus ihnen geben. Lasst uns deswegen besorgt sein um unseren verlorenen Nachbar. Lasst uns ernstlich um die Errettung unserer Kinder kämpfen. Habt ein Verlangen nach der Errettung eurer Ehepartner, eurer Freunde, eurer Kollegen. Betet für Errettung in euren Klassen, an eurem Arbeitsplatz. Nehmt das, was Paulus von dem Paulus hier schreibt, auf euer Herz. Gehen wir nun weiter, Vers 6 bis 13. Habe ich überschrieben mit zwei Realitäten. Es gibt Kinder des Fleisches und es gibt Kinder der Verheißung. Betrachtet man nun jetzt Israels Situation, verflucht, von Christus getrennt, dann mag es einen ziemlich hoffnungslosen Eindruck machen. Man könnte gar meinen, Gottes Wort ist irgendwie kraftlos oder wertlos, hat ja nichts gebracht. Und genau das wurde wahrscheinlich auch Paulus vorgehalten. In Vers 6 muss er sich nämlich verteidigen. Ich lese uns das kurz vor, aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei. Denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder. Sondern nur was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Sein Punkt: Gottes Verheißungen, Gottes Wort ist nicht hinfällig, ist nicht ungültig geworden, weil es sich an den Kindern der Verheißung eben doch erfüllt hat. Wir müssen jetzt fragen, wer sind denn die Kinder der Verheißung? Um wen geht es da? Wer sind die Kinder der Verheißung? Und Paulus nimmt hier Abraham als Beispiel. Abraham hatte mehrere Kinder gezeugt. Ismael mit seiner Magd Hagar und auch mit seiner Nebenfrau Ketura hatte er 6 Söhne. Aber nur sein Sohn Isaak, den er mit seiner Frau Sarah bekam, sollte der Erbe werden. Wir sehen, Isaak war das Kind der Verheißung. Er war dieser, über den die Verheißungen weitergegangen sind, von dem Gott gesprochen hat. Isaak war aufgrund von Verheißungen geboren. Er war von Gott angekündigt und Gott selbst machte die Geburt ja überhaupt möglich. Abraham war 100 Jahre alt und Sarah war 80 Jahre alt, als Isaak geboren worden ist. Wir sehen, Kinder der Verheißungen wie Isaak, das sind Wunder. Das ist ein Wunder. Isaaks Geburt war ein Wunder. wäre ohne Gott nicht passiert. Und somit sind die Kinder der Verheißung auch keine normale biologische Geburt, sondern sie sind sozusagen eine Geburt von oben. Eine Geburt, die durch Gottes Eingreifen stattfindet. Wir halten fest, also Abraham hatte 8 Kinder, aber nur über einen liefen die Verheißungen weiter, über die anderen 7 nicht. Nur eines war das Kind der Verheißung, alle anderen waren somit nur Kinder des Fleisches, also biologische Nachkommen, aber keine geistigen Nachkommen. Und jetzt, um das Ganze weiter auszuführen in unserem Text, bringt Paulus nochmal ein zweites Beispiel aus dem Alten Testament, Jakob und Esau. Also ihr seht schon, allein um den Text ist ganz wichtig, dass wir das Alte Testament kennen. Jakob und Esau wird jetzt eingeführt und dabei ist Vers 10, der Beginn von Vers 10, ganz wichtig. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka. Also Paulus folgt seiner Argumentation und sagt, dass das, was jetzt kommt, hat mit dem Vorhergesagten zu tun. Jakob und Esau, was ich jetzt bringe, das Beispiel, hat mit der Erzählung von Abraham zu tun. Ich möchte euch zeigen, wer sind die Kinder der Verheißung. Und deswegen tut Paulus jetzt ein neues Beispiel bringen. Ganz wichtig, sind also nicht verschiedene Punkte, die er jetzt hier bringt, sondern eine Argumentation. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserem Vater Isaak, schwanger wurde. Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden. Zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Vers 13, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Schauen wir deswegen mal zurück kurz zu der Geschichte und diesen Vers in Vers 12, den müssen wir uns im Kontext mal angucken. Dafür lesen wir 1. Mose 25 ab Vers 21. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich bitten. Und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, 2 Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also nur die letzten Worte sind eigentlich das in Zitat in Vers 12. Also was passiert hier? Rebekka geht Gott befragen, betet, spricht mit Gott. Gott offenbart ihr die Zukunft von den Zwillingen in ihrem Bauch. Also Gott in seiner Allwissenheit sieht bereits die Entwicklung voraus von Jakob und Esau. Er weiß, was später geschehen wird. Es ist eine Feststellung von dem, was passieren wird. Es werden also jetzt durch die Geschichte von Jakob und Esau zu der Frage, wer sind die Kinder der Verheißung, 2 Aspekte noch hinzugefügt. Erstens, Jakob wurde nicht im Vorhinein aufgrund guter Taten erwählt. Ja, das sagt unser Text ganz deutlich. Und zweitens, Esau wurde nicht im Vorhinein aufgrund schlechter Taten verworfen. Was sagt der Text aber auch? Es gibt eine Erwählung von Gott, welche aber allein aus Gnade geschieht. Vers 11 und 12. Also es gibt eine Erwählung, die können wir nicht rausradieren, die steht da drin. Es ist nur die Frage, wie wir die verstehen. Also, Jakob wurde nicht aufgrund seiner guten Taten, die er vielleicht mal tut, erwählt und Esau nicht aufgrund seiner schlechten Taten, die er vielleicht mal tut, verworfen, sondern Gott sagt hier, das hat damit nichts zu tun, weder aufgrund von guten oder schlechten Werken, sondern aufgrund von Gnade. Aber wie kommt es dann in Vers 13 zu diesem krassen Satz? Also Vers 13 ist ein hartes Urteil über den Esau, das wir hier lesen. Wie ist dazu gekommen? Auch hier müssen wir diesen Text von Malachi nochmal im Kontext angucken. Malachi 1, Verse 1 bis 4. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt für Israel durch Maleachi. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, woran sehen wir, dass du uns lieb hast? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr. Und doch habe ich Jakob geliebt und hasse Esau. Und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Und wenn auch Edom spricht, wir sind zerschlagen, aber wir wollen das Zerstörte wieder bauen, so spricht der Herr Zebaoth, werden sie bauen, so will ich abbrechen. Und man wird sie nennen Land des Frevels und ein Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Im Zusammenhang von diesem Text, der bei uns ja nur in Vers 13 so kurz wiedergegeben ist, wird nun ersichtlich, dass Gottes Hass, die Ablehnung von Gott gegenüber Esau, nicht auf eine willkürliche Vorherbestimmung zurückzuführen ist, sondern auf Esaus und seiner späteren Nachkommen, der Edomiter, ihre Gottlosigkeit und Boshaftigkeit. So wie Jakob in der Schrift oft für den gläubigen Teil von Israel steht, so steht Esau und die Edomiter oft in der Schrift für Gottlosigkeit, für Rebellion, für Boshaftigkeit und alles, was entgegen Gottes Willen steht. Und es wird auch deutlich, wenn wir im Neuen Testament, im Hebräerbrief über den Esau lesen, Hebräer 12, Vers 15. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie in Tränen suchte. Also Gottlosigkeit ist ein Verhalten oder eine Einstellung, die nicht mit Gottes Gerechtigkeit übereinstimmt und wird somit auch als Sünde bezeichnet. Und es wird noch deutlicher, wenn wir den Begriff Hass einmal angucken. Also Hass, wenn man das so hört und liest in der Bibel, da fängt es an, ein bisschen zu rumoren. Ja, das passt irgendwie nicht so zu Gott, denkt man gleich so. Dass Gott ist ja die Liebe, ist ja der gute Hirte und alles. Was mit Hass das jetzt? Und wir Menschen tun uns mit Hass schwer. Hass ist ja nicht gut, das wissen wir alle. Und auch manche Bibeln versuchen das dann auch umzudeuten. Die Basisbibel, die sagt zum Beispiel, Jakob habe ich geliebt und Esau nicht geliebt. Ja, ist ein bisschen unglücklich, weil das Gegenteil von Liebe ist natürlich nicht geliebt. Also ein bisschen, wir merken aber, wir versuchen das dann ein bisschen zu verändern. Aber wir dürfen das mal so stehen lassen. Hass scheint wohl auch bei Gott vorzukommen. Wir müssen uns jetzt nur fragen, was hasst Gott? Ja, was hasst Gott eigentlich? Hasst er jetzt grundlos den Esau? Oder was hasst Gott? Schauen wir Psalm 36 an. Psalm 36, 2 bis 3. Es sinnen die Übertreter auf gottloses Treiben im Grund ihres Herzens. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Und doch hat Gott den Weg vor ihnen geebnet, um ihre Schuld aufzufinden und zu hassen. Gott hasst. Psalm 45, Vers 7 bis 8. Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Wir halten fest, Gott hasst nicht grundlos, weil es ihm irgendwie danach ist, sondern Gottes Hass richtet sich gegen Esaus gottlosen Lebenswandel. Und dies führte zu seiner Verwerfung. Gott hasst die Sünde. Er mag nicht dieses gottlose Treiben, was eigentlich immer gegen ihn schlägt und rebelliert. Aber er liebt den Sünder. Das ist ganz wichtig. Kommen wir nun zum letzten Abschnitt, 14 bis 18. Gerettet aus Gnade und nicht aus Verdienst. Bei der Geschichte erwacht natürlich schnell von uns Menschen so dieses Gerechtigkeitsempfinden. Ja, ist das jetzt gerecht? Die berühmte Warum-Frage, darf Gott sich denn so entscheiden? wäre anders nicht besser gewesen? Kann das gerecht sein? Das hat der oder die doch nicht verdient? Und so weiter. Als ob Gott unsere Hilfe bräuchte, unsere Nachhilfe quasi in Sachen Gerechtigkeit. Paulus wehrt es entschieden ab, Vers 14, das sei ferne. Also, Gott ist auf keinen Fall ungerecht. Die Gerechtigkeit Gottes ist ja auch das eigentliche Thema im Römerbrief. Also wenn ihr den dann ganz gelesen habt bald, dann könnt ihr das mal nachsehen, wie oft Gott über Gerechtigkeit in diesem Brief spricht. Und wie das Evangelium eigentlich überhaupt erst Gottes Gerechtigkeit uns zeigt und uns begreiflich macht. Also Gott selbst schafft Gerechtigkeit und bestimmt, was Gerechtigkeit ist. Gott ist das Maß für Gerechtigkeit. Und für Mose, der hier zitiert wird, das Zitat, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich, ist ja ein Spruch, den Gott zu Mose gesagt hat, als er seine Herrlichkeit sehen wollte. Und Mose am Ende seines Lebens, der konnte darüber, über die Gerechtigkeit Gottes, denn sogar ein Lied singen. Also ich lese nur vor. Er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses ist an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. 5. Mose 32. Also wir sehen, Gott ist in seinem Wesen und in seinem Handeln, das heißt, was er tut, wie er ist und was er tut, absolut gerecht. Das heißt, aus diesem Blickpunkt, dass Gott gerecht ist und Gerechtes tut, dürfen wir auch staunend und anbetend das betrachten, was auf dieser Welt passiert. Neben der Besserwisserei des Menschen, also dass wir meinen, wir können Gott verbessern und ihm sagen, was jetzt richtig und was falsch ist, tritt auch oft die Selbstgerechtigkeit des Menschen. Um die geht es jetzt in den letzten Versen noch. Doch so wenig wie das menschliche Gerechtigkeitsempfinden den Maßstäben von Gott entspricht, so wenig ist auch der Verdienstgedanke, mit Gottes Maßstäben in Einklang zu bringen. Keine eigene Anstrengung kann die freie Gnade Gottes verfügbar machen. Und Vers 16, wenn ihr den mal anschaut, ist eigentlich eine Wiederholung von Vers 12. Es heißt Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Vers 12, nicht aus Verdienst oder Werke, sondern durch die Gnade des Berufenen. Gott ist auch in seinem Heilshandeln frei und unabhängig und gerecht. Dass jemand Gottes Gnade annimmt, geschieht als Geheimnis und ist unvorhersehbar. Das erinnert uns auch an das Gespräch mit dem Nikodemus in Johannes 3, Vers 8. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. In Vers 17 und 18 zeigt Paulus nun noch, dass Gott dann auch souverän seinen Plan verwirklicht, wenn man sich ihm widersetzt. Dafür steht dann der Pharao jetzt. Ja, noch mehr, der Pharao wird ja trotz seines Widerstands sogar in Gottes Heilshandeln mit eingebunden. Die spannende Frage ist, hätte sich der Pharao auch anders entscheiden können? Hätte der Pharao die Israeliten auch ziehen lassen können? Davon gehe ich aus und möchte es in zwei Versen deutlich machen. Im 2. Mose 8, Vers 11 steht, als aber der Pharao merkte, dass er Luft gekriegt hatte, verhärtete er sein Herz und hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Die Froschplage. 2. Mose 9, 34, als aber der Pharao sah, dass Regen, Donner und Hagel aufhörten, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Großen. So wurde das Pharao-Herz verstockt, dass er die Israeliten nicht ziehen ließ, wie der Herr durch Mose gesagt hatte. Also der Pharao hatte zumindest nach diesem Text anfänglich zu Beginn die Möglichkeit, sich anders zu entscheiden und die Israeliten ziehen zu lassen. Doch er weigerte sich wiederholt und verhärtete zunehmend sein Herz. Und schließlich gab ihn Gott in diesem Zustand hin und gab ihm somit der Verstockung preis. Und das ist auch das Thema in Römer 1, Vers 28. Da sagt Gott, Paulus, und wie sie es für nichts geachtet hatten, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahingegeben, in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Wir merken uns, Verstockung oder auch Verhärtung von unseren Herzen tritt dann ein, wenn wir Gottes Gnadenangebot willentlich ablehnen und wir unseren verlorenen, sündigen Zustand nicht loslassen wollen. Wenn wir jetzt diese ganzen Punkte, die wir jetzt hier aufgesammelt haben unterwegs, vielleicht sortieren wollen, habe ich sie mal in drei Punkten jetzt zum Schluss zusammengefasst. Erstens, Gott erwählt aufgrund von Glauben. Gott erwählt aufgrund von Glauben. Das heißt, Juden wie Heiden werden durch dasselbe Evangelium gerettet. Es gibt nicht zwei verschiedene Evangelien oder zwei verschiedene Retter. Es gibt den einen Retter, das eine Evangelium. Wer glaubt, der wird gerettet. Und nur der Glaube an Jesus Christus ist auch echter, rettender Glaube. Die Kinder der Verheißung, wer sind die Kinder der Verheißung? Das sind die gläubig gewordenen Juden und Christen oder Heiden, wie wir. Und sie werden durch ein Wunder Gottes wiedergeboren. Und deswegen sind sie Kinder der Verheißung. So wie der Isaak ein Kind der Verheißung war, das durch Gottes Eingreifen entstanden ist, so sind auch wir, die wir dem gläubigen Juden hinzugefügt werden, auch durch ein Wunder entstanden, durch Gottes Eingreifen. Und in unserem Text steht Abraham, Jakob und Mose als Beispiel für den Glauben und Erwählung durch Gnade. Gott erwählt aufgrund von Glauben. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir können noch so toll Lobpreis machen oder noch so tolle Menschen sein. Wir können noch so tolle Christen sein. Ohne Glauben, Glauben ist die Grundvoraussetzung, dass wir Gott gefallen. Also keine Kleidung oder sonst irgendwas kann uns attraktiv für Gott machen. Was Gott gefällt in unserem Leben ist, dass wir Menschen sind, die an ihn glauben. Die unser Vertrauen auf ihn setzen, alles von ihm erwarten und ihm nachfolgen. Das gefällt Gott. Ja, zweitens, also Gott erwählt aufgrund von Glauben, aber Gott verwirft auch aufgrund von Unglauben. Das ist die andere Seite der Medaille. Das heißt, Esau steht in unserem Text als Beispiel für Unglaube, Gottlosigkeit und Verwerfung. Und der Pharao steht als warnendes Beispiel dafür, Gottes Rufen zu überhören, an Sünde festzuhalten und schließlich in Verstockung und Verhärtung des Herzens verloren zu gehen. Dafür steht der Pharao. Und Hebräer 3, Vers 7 sagt, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Also Gott verwirft aufgrund von Unglauben. Zum Schluss eine mögliche biblische Sicht von Erwählung, glaube ich, in unserer Jahreslosung zu sehen. Erkennt die Jahreslosung? Johannes 6, Vers 37 ist ja eigentlich nur das Ende der Jahreslosung, der Vers ist eigentlich länger. Ich lese uns vor. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der Vers hat zwei Teile. Der erste Teil ist, am Anfang steht Gottes Wirken in unserem Leben, in eurem Leben, in dieser Welt. Gott ist der Handelnde. Von ihm geht es aus. Alles, was mir der Vater gibt. Also am Anfang steht Gottes Handeln. Und dann schließt sich aber die Antwort des Menschen an. Der Mensch bleibt nicht passiv und wird jetzt irgendwie so in den Himmel gebeamt, sondern, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also das heißt, im Evangelium spricht Gott den Menschen an. Das Evangelium ist die Anrede Gottes zu uns. Da lernen wir seinen Willen, unsere eigene Verlorenheit und den Weg der Errettung kennen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Oder Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, also Jesus macht die Tür nicht auf, er steht vor der Tür und klopft an. Aufmachen müssen wir. Zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also, Umkehr und Glaube letzten Endes ist dann unsere Antwort. Das ist das, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und nochmal zurück zum Römerbrief, Römer 10. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man mit dem Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Amen.